Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den 2. Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den 2. Teil des Themas Der Brief an die Epheser, Kapitel 3, Vers 1 bis Kapitel 4, Vers 16, 3. Hauptteil.
Welches die Verwaltung des Geheimnisses sei. Also er hat den Auftrag, dass alle Gläubigen das begreifen und erleuchtet werden. Und das zeigt, es ist zwar schwere Kost, was wir jetzt da im Epheserbrief behandeln, aber das ist nicht Steckenpferd für ein paar Christen, sondern das ist wirklich gemeint, alle sollen das begreifen, alle Gläubigen. Und da braucht es eben Erleuchtung, steht hier. Muss man nicht an die Erleuchtung von Buddha denken, ja? Das ist eine dämonisierte Erleuchtung. Aber wir haben schon in Kapitel 1, Vers 17 gesehen, der Apostel Paulus betet. Und es geht auch wieder um diesen Ratschluss Gottes. Und dann betet er in Vers 18, damit ihr erleuchtet an den Augen eures Herzens, wisst, welches die Hoffnung seiner Berufung ist. Und so weiter. Also er spricht hier von den Augen des Herzens. Das ist die innere Wahrnehmungskraft des Menschen. Das Herz ist das Zentrum der Persönlichkeit. Sprüche 4 sagt, man muss das Herz am meisten bewahren von allem, denn von ihm aus gehen die Ausgänge des Lebens. Das ist das Zentrum unserer Person, wo alle Fäden unseres Seins zusammenlaufen und wo wir Entschlüsse fassen. Und dieses Herz hat Augen, aber diese Augen sind blind von Natur. Und diese Augen müssen erleuchtet werden. Und da betet er für Gläubige. Also auch Gläubige können verschlossene Augen haben am Herzen. Und diese Augen müssen erleuchtet werden. Und dazu muss man beten, dass das geschieht, damit sie das begreifen, dass sie das verstehen. Und darum auch wieder hier, 3 Vers 9, um alle zu erleuchten. Und das geschieht eben durch seine Verkündigung und dann durchs Beten, dass sie es auch begreifen. Also das Erklären, Verkündigen, das ist eine Sache. Aber das heißt noch lange nicht, dass dann die Hörer das verstehen. Da muss man wirklich beten, dass die Augen erleuchtet werden und das verstehen können. Um alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei. Also wie man mit diesem Geheimnis umgeht und wie man das verkündigt und wie man das umsetzt und so weiter, das gehört alles zur Verwaltung des Geheimnisses. Und jetzt sagt er, das von den Zeitaltern her verborgen war in Gott, der alle Dinge geschaffen hat. Ja, im Alten Testament gab es schon verschiedene Heilszeitalter. Die Heilszeitalter der Bibel beginnen immer mit einem Bund und mit Segen, und dann gibt es einen Abwärtsgang, und am Schluss endet das Zeitalter mit Gericht und Fluch. Aber gleich macht Gott wieder einen neuen Bund und gibt Segen, und dann gibt es wieder eine Geschichte, wo es abwärts geht, der Mensch ist untreu, es endet mit Gericht und Fluch. Aber dann macht Gott wieder einen Bund. So beginnt das bei Adam. Gott macht einen Bund mit Adam, segnet Adam und Eva. Aber dann gibt es den Sündenfall und die Menschen verderben sich, bis es endet mit der Sintflut. Das ist das erste Zeitalter. Aber gleich danach macht Gott einen Bund mit Noah und segnet ihn und seine Söhne. Und dann geht es abwärts und schließlich die Nachkommen verderben sich so, dass sie den Turm von Bau von Babel machen ein Turm von Abgötterei. Und dann greift Gott mit Gericht ein und verwirrt die Sprache und als Strafe zerstreut er die Völker weltweit. Aber dann beruft Gott Abraham und macht mit ihm einen Bund und segnet ihn. Aber dann geht es auch um seinen Nachkommen abwärts und seine Nachkommen werden Götzendiener in Ägypten. Und Gott bestraft sie, indem die Ägypter sie versklaven und furchtbar plagen. Aber dann führt Gott dieses Volk aus Ägypten heraus und macht einen Bund am Sinai und segnet sie. Und so geht das weiter bis zum Bund mit David, dann geht das weiter bis zum Bund mit Zedekia und so weiter und so fort. Ich will einfach sagen, das Alte Testament besteht aus verschiedenen Zeitaltern. Wir haben in Vers 5 gelesen, in den frühen Generationen wurde das nicht verraten. Und jetzt wird es hier anders ausgedrückt. Dieses Geheimnis war von den Zeitaltern her verborgen in Gott, der alle Dinge geschaffen hat. Darum haben die Propheten nichts gewusst. Adam hat nichts gewusst, Noah hat nichts gewusst, Abraham hat nichts gewusst, Mose hat nichts gewusst. Kein der Propheten hat etwas gewusst. Ja gut, das hat er ja schon gesagt in Vers 5. Es wurde den Söhnen der Menschen nicht kundgetan. Aber jetzt könnte man noch die Frage stellen, aber vielleicht wussten das die Engel. Die Engel wissen manchmal mehr. Das sehen wir im Buch Hiob. Nicht wahr? Die Engel wussten, dass Hiob bald all seinen Besitz verlieren würde. Aber Hiob wusste nichts davon und seine Freunde auch nichts. Und darum haben die so falsch diskutiert nachher. Aber die Engel wussten das. Die wussten mehr. Und auch im Buch Daniel, Kapitel 10, kommt ein Engel und sagt Daniel, ich muss dir jetzt sagen, was im Buch der Wahrheit verzeichnet ist. Und dann erklärt er ihm alles, was Daniel in Daniel 11 an Prophetie aufschreibt. Also die Engel haben manchmal einen Vorsprung, einen Wissensvorsprung. Aber hier wird nun gesagt, dieses Geheimnis war von den Zeitaltern her verborgen in Gott. Das heißt, es war in der Gottheit versteckt. Auch die Engelwelt wusste gar rein nichts davon. Aber die Bibel geht noch weiter zurück. Schauen wir mal in Römer 16. Die letzten Verse. Da sagt Paulus in Vers 25, dem aber, der euch zu befestigen vermag nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, entsprechend der Offenbarung des Geheimnisses. Jetzt haben wir wieder das Geheimnis, ja? Das ewige Zeiten hindurch verschwiegen war, jetzt aber offenbart und durch prophetische Schriften nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen kundgetan worden ist. Dem alleinweisen Gott durch Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sieht man hier, er sagt, dass dieses Geheimnis ewige Zeiten hindurch verschwiegen war. Und jetzt wieder das Wort jetzt. Ja, also ich schon im Epheserbrief angestrichen habe speziell. Jetzt geoffenbart seinen heiligen Propheten, Aposteln und Propheten. Und jetzt sagt er, jetzt aber offenbart, jetzt in der neutestamentlichen Zeit offenbart, und durch prophetische Schriften und so weiter kundgetan wurde an alle Nationen. Was sind diese prophetischen Schriften? Das sind die Schriften des Neuen Testaments. Der Römerbrief, da finden wir zum Beispiel das Geheimnis der Vollzahl der Nationen, Römer 11. Im Epheserbrief hatten wir schon in Kapitel 1 das Geheimnis seines Willens und in Kapitel 2 und 3 das Geheimnis des Christus und wir werden in Kapitel 5 das Geheimnis der Braut Christi finden. Ja? Und dann findet man im 1. Timotheus 3 das Geheimnis der Gottseligkeit, in 2. Thessalonicher 2 das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Ja, insgesamt findet man 8 Geheimnisse in den Paulusbriefen. Und alle haben sie zu tun mit der Gemeinde. Diesem Gegenstand des Ratschlusses Gottes. Und das war von Ewigkeit her war das festgelegt. Das war also nicht eine zweite Wahl. Second choice. Ja? Ich war im Leben von Jakob sehen wir viele zweite Wahlen. Es war ja nicht Gottes Plan, dass er die falsche Frau heiraten würde und dann insgesamt 4 Frauen heiraten würde. Es war nicht in Gottes Plan, dass er aus der Familie fliehen müsste und dass er dann von seinem Onkel Laban so brutal angelogen wird. Das waren alles Folgen seines Ungehorsams. Natürlich hat Gott über diese Umwege den Jakob schließlich dorthin geführt, wo er ihn haben wollte. Und am Schluss von Jakobs Leben sehen wir diesen alten Mann auf seinem Stab gestützt und er betet an. Das ist erhaben. Ja? Aber das sind ganz schlimme, traurige Umwege. Und diese Umwege können wir bezeichnen mit dem Wort die Regierungswege Gottes. Im Kontrast zum Ratschluss Gottes. Ja? Also der Ratschluss Gottes ist die erste Wahl von Gott. Aber weil Gott dem Menschen einen wirklichen Willen gegeben hat und die Möglichkeit, sich auch falsch zu entscheiden, gibt es Dinge, die Gott tut, weil er weiß, dass der Mensch so und so handelt, aber in seinen Regierungswegen führt Gott alle seine Gedanken aus. Ja, und jetzt eben die Gemeinde ist nicht quasi ein Umweg, weil irgendwie etwas mit dem Menschen falsch gelaufen ist, sondern das war von Ewigkeit her Gottes erste Wahl. Sein Plan, so sollte es kommen. Und auch in 2. Timotheus 1, Vers 9 wird auch wieder gesprochen, wie das eben dieses Geheimnis, das heißt diese Gnade im Zusammenhang mit dem Geheimnis, vor ewigen Zeiten uns gegeben wurde. Können wir das aufschlagen? 2. Timotheus, einfach um zu zeigen, wie erhaben das Ganze ist. 2. Timotheus 1, Vers 9. Da heißt es von Gott, der uns errettet hat und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz. Das ist ein anderer wichtiger Ausdruck. Ratschluss, hier Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben, jetzt aber offenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus und so weiter. Auch da wieder diese Gnade in Verbindung mit dem Ratschluss und dem Vorsatz Gottes gegeben vor ewigen Zeiten. Das war von Ewigkeit her Gottes Gedanke, die Gemeinde. Völlig unabhängig, ob der Mensch einen Sündenfall auslösen würde. Ja? Das war ja nicht Gottes Ratschluss, dass der Mensch fallen muss. Ja? Aber Gott hat seinen Ratschluss trotz der Regierungswege, die er mit den Menschen geben musste, hat er seinen Ratschluss erfüllt. Und dann noch eine Stelle in Titus 1, Vers 1. Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi. Nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist. In der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor ewigen Zeiten. Wow! Gott hat das ewige Leben vor ewigen Zeiten verheißen. Ja, wem hat er das verheißen? Damals gab es ja keine Menschen vor ewigen Zeiten. Die gibt es ja erst seit einigen Jahrtausend Jahren. Ja, und Engel gibt es auch nicht von Ewigkeit her. die hat Gott auch erschaffen. Und zwar da, wo er dann auch die Welt erschaffen hat, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde, da hat Gott auch die Engelwelt erschaffen. 1. Mose 1,1. Das wird in 1. Mose 1 nicht gesagt. Aber das erfahren wir im Zusammenhang mit anderen Stellen, was die Engelwelt anbetrifft. Aber hier heißt es, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Gott hat das jemandem versprochen. Der musste aber von Ewigkeit her schon da sein, da gewesen sein. Ja, natürlich. Der ewige Vater hat dem ewigen Sohn versprochen, diesen Menschen, die einmal zur Gemeinde gehören werden, denen gebe ich das ewige Leben. Und zwar in seiner höchsten Form, so wie der Herr Jesus in Johannes 10 sagt, er ist gekommen, dass sie, seine Schafe, das Leben haben und dass sie es in Überfluss haben. Das ewige Leben in seiner höchsten Form, so dass der Heilige Geist in den Gläubigen lebt und dieses ewige Leben so zur Entfaltung bringt, zum Überfluss, das hat Gott verheißen vor ewigen Zeiten seinem Sohn. Da können wir ein bisschen in den Ratschluss Gottes hineinschauen, dass von Ewigkeit her eine Gemeinschaft war zwischen dem ewigen Vater und dem ewigen Sohn. Und er hat es seinem Sohn verheißen. Und nun gehen wir zurück zu Epheser 3. Es war also verborgen in Gott, der alle Dinge erschaffen hat. Und dann Vers 10, damit jetzt. Und wieder, das Wort jetzt ist ganz wichtig, muss man anstreichen. Nicht im Alten Testament, sondern jetzt, neutestamentlich. Jetzt, wo es die Gemeinde gibt. Damit jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Gemeinde kundgetan werde, die gar mannigfaltige Weisheit Gottes. Gemäß dem ewigen Vorsatz, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Die Fürstentümer und die Gewalten, ein Ausdruck, der in den Briefen im Neuen Testament immer wieder vorkommt, um die Engelmächte zu bezeichnen. Und jetzt wird hier gesagt, eben weil die Engel nichts wussten von diesem Geheimnis, da muss jetzt durch die Gemeinde dieser Ratschluss muss der Engelwelt mitgeteilt werden. Wow, da staunt man. Und jetzt ein paar Stellen dazu. 1. Petrus 1, Vers 10. Dort heißt es, dass die alttestamentlichen Propheten studiert haben, was das genau bedeutet, als Gott ihnen mitgeteilt hat, Prophezeiungen mitgeteilt hat über den Messias, über Christus. Und dann möchte ich aber lesen in Vers 12, denen es geoffenbart wurde, dass sie nicht für sich selbst, sondern für euch die Dinge bedienten, die euch jetzt verkündigt worden sind. Durch die, welche euch das Evangelium gepredigt haben, durch den vom Himmel gesandten Heiligen Geist, also seit Pfingsten. Und dann heißt es, in welche Dinge Engel hineinzuschauen begehren. Und der Ausdruck im Griechischen, hineinzuschauen begehren, heißt wörtlich lange Hälse machen. Also die Engel, die sind erstaunt über dieses Erlösungswerk im Zusammenhang mit der Gemeinde. Überhaupt im Zusammenhang mit der Erlösung, hier in 1. Petrus. Aber jetzt auch im Zusammenhang mit diesem Geheimnis Gottes. Die begehren da reinzuschauen. Und zwar muss man sich im Klaren sein, in der Engelwelt gibt es keine Möglichkeit der Umkehr. Die Engel, die mit Luzifer gefallen sind, die können definitiv nicht mehr zurück. Also der Sündenfall in der Engelwelt, der war definitiv. Das hängt auch damit zusammen, dass die Engel an Kraft und Einsicht, wie 2. Petrus 2 sagt, viel mächtiger sind als Menschen. Und ihr Verständnis, was das bedeuten würde, sich gegen Gott aufzulehnen, war ihnen von Anfang so klar, dass ihre Entscheidung war definitiv. Gibt kein Zurück. Aber bei der Menschheit war das bei Adam nicht in der gleichen Art. Und dann all seine Nachkommen, wir hatten uns ja nicht entschieden, dass wir als Sünder geboren werden möchten. Nicht wahr? Wir sind geboren worden mit der sündigen Natur, vererbt von Adam. Und darum gibt Gott in der Menschheit jeder Generation die Möglichkeit zur Entscheidung, zur Bekehrung und zur Reue. Und das kennt man in der Engelwelt nicht. In Hebräer 2 heißt es, Gott ergreift die Engel nicht, um sie herauszuführen. Aber des Samens Abrahams nimmt er sich an. Denen, die wie Abraham glauben ans Evangelium. Und so gibt es also in der Engelwelt keine Erlösung. Gut, es ist noch ein Unterschied. Die Engel, jeder Engel ist eine direkte Schöpfung von Gott. Die sind nicht über Generationen entstanden, sondern jeder Engel wurde als direkte Schöpfung ins Dasein gerufen. Und jeder hatte dann die Möglichkeit der Entscheidung und ein Drittel ist gefallen. Aber die anderen, die nicht gefallen sind, übrigens, die werden genannt in den Timotheusbriefen, die auserwählten Engel. 1. Timotheus 5. Das sind die, die sich entschieden haben, nicht zu rebellieren. Und nun, diese Engel, die staunen, was Gott mit den Menschen tut. Und darum machen sie lange Hälse. Und wir lesen in 1. Korinther 4, Vers 9, jawohl. Denn ich denke, sagt Paulus, dass Gott uns, die Apostel, als die Letzten dargestellt hat, wie zum Tod bestimmt. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden. Also wie ein Theater. Sowohl Engeln als auch Menschen. Das muss man sich vorstellen, im Theater, die Engel in den Sitzreihen, gut, auch die Welt. Und wer sind die Akteure da unten? Das sind die Gläubigen der Gemeinde. Jetzt in 1. Korinther 4 ganz speziell die Apostel. Ein Schauspiel für die Engel. Und jetzt eben Epheser 3, Vers 10. Damit jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Gemeinde kundgetan werde, die gar mannigfaltige Weisheit Gottes nach dem ewigen Vorsatz. Und in dem Zusammenhang wird dann auch verständlich 1. Korinther 11. Der Apostel Paulus sagt in der Gemeinde, obwohl wir ein himmlisches Volk sind und vor Gott gilt, da ist nicht Jude noch Heide oder Grieche, da ist nicht Mann noch Frau, gilt die Schöpfungsordnung trotzdem in der Gemeinde. Und er sagt, wenn ein Mann betet oder weissagt mit einer Kopfbedeckung, dann verunehrt er Christus. Aber eine Frau, die betet oder weissagt, das heißt etwas durch den Geist geleitet, ein Wort weitergibt, dann sagt er, wenn sie sich nicht bedeckt, verunehrt sie ihr Haupt, den Mann. Das heißt, in 1. Korinther 11 erklärt Paulus, es ist wichtig beim Beten und beim Weissagen, dass man als Frau ausdrückt, ich akzeptiere die Schöpfungsordnung. Obwohl wir ein himmlisches Volk sind, gilt das, dass Gott möchte, dass die Männer führen. Und mit der Bedeckung anerkenne ich, es gibt eine Autorität über mir. Ja? Wie im Judentum übrigens die Kippa bei den Männern. Die bedeutet, Gott ist über mir. Darum nicht eine Verhüllung. In 1. Korinther 11 ist auch nicht eine Verhüllung gemeint, sondern eine Bedeckung. Ein Schleier ist das lange Haar, das ist auch wieder etwas anderes. Die Bedeckung bedeutet, ich anerkenne die Rangordnung, also in der Autorität, nicht Wertordnung. Rangordnung ist nicht das Gleiche. Ich anerkenne das, dass der Mann führt und dann bedeckt sie sich. Ja, und dann heißt es dort weiter in 1. Korinther 11, dass sie das tun soll, um der Engel willen. Weil die Engelwelt uns beobachtet. Wir sind wie ein Schauspiel für sie. Ob das jetzt im Hauskreis ist oder in der Gemeinde oder wo auch immer, die beobachten uns. Und die Engel sind natürlich sehr sensibel für das Thema Autorität. Weil das genau bei ihnen zum Sturz des Luzifers geführt hatte. Er wollte die Autorität Gottes über sich nicht anerkennen und hat sich aufgelehnt. Und jetzt fragen sich die Engel, und wie ist das jetzt bei den Erlösten der Gemeinde? Anerkennen die solche Einrichtungen Gottes in der Schöpfungsordnung? Darum ist es um der Engel willen. Also die beobachten uns. Und das ist so etwas Erhabenes, dass also durch die Gemeinde wird jetzt der Engelwelt diese mannigfaltige Weisheit Gottes mitgeteilt. Und das Wort mannigfaltig heißt im Griechischen eigentlich vielfarbig. Die vielfarbige Weisheit Gottes. Für die Stiftshütte und ihre Symbolik kennen, die wissen ja, dass all diese Decken über die Stiftshütte, dass die hinweisen auf Christus und seine Gemeinde. Und die unterste Decke, das ist ja die wunderbarste überhaupt, diese Cherubim-Decke, die genannt wird in 2. Mose, die Wohnung, die besteht aus blauem Purpur, rotem Purpur, Karmesin und weißem Leinen. Und alles hat eine Symbolik in Bezug auf die Herrlichkeit von Christus und die Herrlichkeit der Gemeinde. Und ich muss betonen, blauer Purpur und roter Purpur ist viel wertvoller als Gold. Das war eine gigantische Decke. Also es gibt eine Firma in Deutschland, Cremer Pigmente, die verkauft 1 Gramm blauer Purpur für etwa 2.400 Euro. Also es ist Gold nichts daneben, nicht wahr? Gut, das sind jetzt heutige Preise, aber trotzdem, das war immer wertvoller als Gold. Und so haben wir also in diesen Farben die Herrlichkeit von Christus und seiner Gemeinde vorgebildet. Der blaue Purpur spricht von ihm als dem, der vom Himmel gekommen ist. Und die Gemeinde ist ein himmlisches Volk Gottes, nicht wahr? Und so weiter. Und das ist interessant eben aus dem Grund, weil hier von der vielfarbigen Weisheit Gottes gesprochen wird. Und das wird eben in dieser vierfarbigen, unbezahlbaren Cherubim-Decke der Stiftshütte gerade symbolisch ausgedrückt. Verbunden mit Goldklammern, also eigentlich 5 Farben. Ja? Und dann heißt es, nach dem ewigen Vorsatz, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Da geht es wieder um diesen Plan Gottes, der kein Plan B war, sondern Plan A. Und wurde umgesetzt trotz des Sündenfalles. Nicht, weil der Sündenfall halt eingesetzt war und weil Israel den Messias als Nation verworfen hatte, dann nein, es war Plan A. Aber natürlich kam der Sündenfall und natürlich wurde Christus von der Masse seines Volkes verworfen. Aber es war Plan A von Ewigkeit her. Und dann wird weiter gesagt, in welchem wir die Freimütigkeit haben, also in Christus Jesus, unserem Herrn, in welchem wir die Freimütigkeit haben und den Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Das heißt, wir haben einen ganz freien Zugang zu Gott, dem Vater. Und dieser Zugang in Zuversicht, das drückt sich aus in der Tatsache, dass der Scheidevorhang zerrissen ist seit dem Kreuz. Und es ist so, im Judentum ist Gott immer der verborgene Gott hinter dem Scheidevorhang. Aber in der Gemeinde ist Gott, der sich geoffenbart hat durch den zerrissenen Scheidevorhang. Und wir haben den Zugang, sagt Hebräer 10, Vers 19, jetzt ins Allerheiligste. Das heißt, in die unmittelbare Gegenwart Gottes. Und wir kennen Gott als Abba, Vater. Man muss wissen, in keinem jüdischen Gebetsbuch wird man den Namen Abba finden für Gott. Avinu, Sheba Shamayim, unser Vater, der du bist in den Himmeln. Vater verstanden im Sinn von Schöpfer. Ja. Und Elohenu, Melech Olam, unser Gott, König der Welt. Und viele andere schöne, schöne Namen. Aber Abba wird man nie finden. Und das ist das Vertraulichste. Ich glaube, das ist vertraulicher, als wenn man sagt, mein Vater hat gesagt, wenn man sagt, Abba Sheli, Amar. Das würde entsprechen im Deutschen wie Papa. Ja? Aber es ist doch interessant, im Neuen Testament steht nicht Papa, sondern steht Abba. Und zwar aramäisch ist das. In Römer 8, in Galater 4, wird es auf aramäisch gesagt. Abba. Und so war das wie die Römer, eben nicht ihr vertrautes Patridion, das wäre Väterchen. Gut, das ist sowieso nicht würdig für Gott. Ja? Aber es ist eben so, die haben wirklich, die Gläubigen haben das Vorrecht, Gott Abba zu nennen, aber es ist eben doch anders, als wenn man sagen würde, Daddy. Ja, es ist anders. Und trotzdem, aber es drückt diese ganz intime Beziehung zum Vater aus. Und eben das haben wir im Neuen Testament. Wir dürfen durch den Geist Gottes, sagt Galater 4 und Römer 8, Gott Abba Vater nennen. Und das ist diese Freimütigkeit. Und das Wort Freimütigkeit im Griechischen bedeutet eigentlich Freiheit zu reden. Ja? Wenn man sich nicht wohlfühlt in einer Gesellschaft, dann wird man wortkarg, oder? Das ist normal. Das geht uns allen so. Aber in der Gegenwart Gottes zu sprechen, das braucht etwas. Und wir haben diese Freiheit, weil wir wissen, wir sind. Der Herr Jesus hat durch sein Werk uns völlig passend gemacht für die Gegenwart Gottes, sodass wir uns eben völlig aussprechen dürfen in der Gegenwart Gottes, des Vaters. Und eben durch den Herrn Jesus haben wir Zugang in Zuversicht. Und jetzt sagt er Vers 13, deshalb, das ist eine Schlussfolgerung, deshalb, weil das alles so ist, bitte ich, nicht mutlos zu werden durch meine Drangsale für euch, die eure Ehre sind. Also Paulus ist im Gefängnis immer noch, in Rom. Und die Epheser hätten sich sagen können, also das ist schon traurig. Dieser Mann, der ist doch von Gott so auserwählt und jetzt ist einfach blockiert in Rom. Und wieso eigentlich? Er sagt, werdet nicht mutlos. Eigentlich ist das, was ich erleide hier in Rom, ist eure Ehre. Denn ich erleide das ja, weil ich gerade dieses Geheimnis verkündigt habe. Hätte ich ein Evangelium verkündigt, wie viele es heute tun, die versuchen, nicht Juden ins Judentum einzuladen und hineinzuführen, ja, dann wird man akzeptiert. Dann wird man plötzlich gut angesehen, ja? Das geht, dann wird man nicht verfolgt. Aber wenn man ganz klar sagt, nein, das ist so und das ist so, dann wird man verfolgt und er sagt, das ist eure Ehre. Vers 14, jetzt haben wir wieder ein Gebet. Ein Gebet im Epheserbrief. Hatten wir schon in Kapitel 1, zwei Gebete. Jetzt hier wieder. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jede Familie in den Himmeln und auf der Erde benannt wird. Also er betet an, geht auf die Knie. Und im Skript habe ich da vermerkt, bei 3, Vers 15, Vers 14 meine ich, Paulus betet für die Gläubigen, damit sie den vollen Segen, der durch die Kenntnis der Geheimnisse entsteht, und jetzt müssen wir noch ergänzen, verstehen und begreifen können, auffassen können. Und dann sagt er weiter, eben von dem Vater, unseres Herrn Jesus Christus, von dem jede Familie in den Himmeln und auf der Erde benannt wird. Für Familie steht im Griechischen hier Patria. Das Wort Pater drin. Das heißt Vater. Griechisch Pater ist Vater. Im Lateinischen ist es Pater. Und betont anders. Klingt einfach gleich. Pater. Patria ist also Vaterschaft und bedeutet dann gleichzeitig Vaterhaus, Familie. Die Griechen haben es gebraucht auch für den Clan, also für die Großfamilie, sogar für Stamm, Volk und Nation. Und das drückt also aus, wenn er, der Vater, unseres Herrn Jesus Christus, jede Familie, jeder Stamm, jedes Volk leitet sich von ihm her, wird nach ihm benannt. Das heißt, Gott ist der Urheber aller Dinge. Nicht nur der verschiedenen Völker der Menschen, sondern auch der verschiedenen Engelheere. Darum, das Patria ist also ganz umfassend. Das meint eben die menschlichen Vaterhäuser, Stämme, Völker, Nationen und dann auch die Engelheere. Alles ist nach Gott, dem Urheber aller Dinge, benannt. Und weiter sagt er, damit er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Also das macht klar, das Geheimnis vermittelt innere geistliche Stärkung. Dadurch wird man gestärkt, nach Vers 16. Und dann Vers 17, man erlebt auf diese Art, dass Christus im Herzen zu Hause ist, wohnt. Das bedeutet eben zu Hause sein. Nicht nur einfach im Herzen ist, sondern im Herzen wohnt, dass er zu Hause ist. Und dadurch wird man selber im Glauben gewurzelt, verwurzelt wie ein Baum mit Wurzeln im Boden und gegründet, wie ein Haus, das auf einem guten Fundament eben aufgebaut ist. Und dann kommt Vers 18, damit ihr völlig zu erfassen vermögt, mit allen Heiligen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe sei. Also sieht man wieder, das ist nicht für ein Steckenpferd für ein paar Gläubige. Und schon gar nicht, quasi, das ist jetzt etwas, was eher für Theologen ist. Vielleicht haben wir auch, ist es schon aufgefallen, in meinen Vorträgen spreche ich nie über Theologie und über, wie man das theologisch sehen müsste und wie das, ich vermeide das ganz bewusst. Weil der Ausdruck Theologie, es suggeriert sofort, es gibt zwei Gruppen von Gläubigen. Solche, die sind Spezialisten, obwohl sie es oft nicht sind übrigens. Das ist tragisch zu sagen. Und ich habe so viel Unverständnis gerade dort gefunden. Aber eben suggeriert, das sind die Spezialisten, die das wissen, und dann gibt es die Laien. Und übrigens, Laien, die können dann vielleicht auch manchmal noch predigen sogar. Und gerade vor kurzem hat mich einer, der war Abgeordneter im EU-Parlament, hat mich mit dem Auto zum Flughafen gebracht und dann hat er mir erzählt, ja, übrigens, ich habe zu Hause auch eine große theologische Bibliothek und ich bin auch oft so an theologischen Aussprachen mit dabei. Ich dachte, das musst du mir gar nicht erzählen. Das ist doch für mich keine Frage, dass einer die Bibel gut kennen kann und die biblischen Zusammenhänge, da muss er nicht Theologie studiert haben. Ist überhaupt nicht nötig. Und da sehen wir, es geht darum, dass alle Heiligen sollen das völlig erfassen. Und zwar sagt er jetzt die Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Wie geht das? Ganz einfach. Nicht wahr? Wir haben vielleicht in der Schule gelernt, XY-Grafiken, ja? Höhe, ja, und da ist die Breite. Und dann gibt es noch die Tiefe, ja, nach unten. Also Höhe, Breite und dann die Länge, ja, da haben wir schon einen Raum, und dann noch die Tiefe, da geht es noch runter, unter den, in der Achse vom Nullpunkt runter, ja, haben wir alles. Nicht nur Höhe, Breite, Länge, sondern auch noch Tiefe. Also in jeder Hinsicht. Und das hat eben etwas zu sagen. In diesem Ratschluss, was ist da die Breite? Die Breite ist so, dass das Evangelium im Zusammenhang mit der Gemeinde sollte ausgehen zu allen Nationen. Und jeder, aus jedem Stamm, jedem Volk, jeder Nation ist eingeladen zu kommen. Und wer sich bekehrt, wird ein Teil der Gemeinde werden. So breit ist das. Und dann haben wir eben auch etwas gesehen von der Länge. Das geht aus von der Ewigkeit. Es war von Ewigkeit her Gottes Vorsatz und war verborgen in Gott. Und jetzt ist es mitgeteilt worden. Aber das wird Auswirkungen haben für alle Ewigkeit. Denn der Plan Gottes mit der Gemeinde wird nicht mal abgebrochen in der Ewigkeit. Das geht weiter, sieht man diese Länge. Und die Höhe ist die, dass der Herr Jesus aus der höchsten Höhe des Himmels, vom Thron Gottes, hier kam in diese Welt. Und er tat seinen Dienst in Kapernaum. Das ist minus 212 Meter. Ja? Und er ist auch runtergegangen bis an den Jordan, beim Toten Meer, da wo Johannes taufte. Und dort hat er zu Petrus gesagt, du wirst Kephas heißen. Das war dort unten, so minus 400. Dieser Ort wird ja genannt in Hesekiel 38, der Nabel der Erde. Das ist der tiefste Ort der Welt. Aber der Jesus war schließlich bereit, sogar eben in den Tod zu gehen. Und dann ins Grab gelegt zu werden. Das ist diese Tiefe dieses Ratschlusses. Denn damit Gott eben diesen erhabenen Ratschluss in seiner ganzen Breite und Länge von der Höhe her ausüben konnte, musste der Herr Jesus in die Tiefen hinabgehen. Und nach der Pause gehen wir dann ja auch weiter in Kapitel 4. Und dann werden wir dort noch sehen, Vers 9. Das aber, er ist hinaufgestiegen. Was ist es denn anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde? Der hinabgestiegen ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel. Er ging in die Tiefe des Todes und des Grabes und schließlich wieder zurück in die Höhe des Himmels. Das ist alles darin enthalten, dass er erfasst die Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Ja, und mehr nach der Pause. Jetzt gibt es eine halbe Stunde Kuchen. Wir sind gekommen bis Vers 18. Es geht um die Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Auf dem Skript habe ich geschrieben, nochmals als Repetition, die Länge dieses Ratschlusses von Ewigkeit her. Die Breite, die Gnade Gottes wird allen Menschen angeboten. Die Tiefe, der Herr Jesus musste ins Gericht Gottes am Kreuz gehen und von Gott verlassen werden. Als er rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat den Zorn, das Feuer, das wir in Ewigkeit im Feuersee verdient hätten, in den Stunden der Finsternis auf sich genommen. Das ist diese Tiefe. Und dann ging er in den Tod und ins Grab. Und die Höhe ist auch darin begründet, dass wir in Christus nun als Erlöste mitsitzen in den himmlischen Örtern, wie das in Epheser 2 steht. Das Sitzen von Jesus Christus ist uns zugerechnet, darum heißt es in Epheser 2, dass er uns hat mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern. Obwohl wir auf Erden sind, aber wir sind mit ihm so verbunden, dass sein Sitzen gewissermaßen unser Sitzen in den himmlischen Örtern ist. Und nun, Vers 19 sagt, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt sein möget zu der ganzen Fülle Gottes. Und hier wird deutlich, die Liebe des Herrn Jesus, der uns von Ewigkeit her geliebt hat, hatte und schließlich bereit war, für jeden Einzelnen persönlich zu sterben, sodass wir sagen können mit Paulus, der Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selber für mich hingegeben hat. Galater 2, Vers 20. Es übersteigt alles Fassungsvermögen. Um dann schließlich dieses Geheimnis mit uns zu realisieren, zu verwirklichen. Aber hier ist doch interessant, es heißt, um zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Ja, kann man etwas erkennen, was man da nicht verstehen kann? Was unsere Erkenntnis übersteigt? Ja, natürlich. Und das ist auch mit so vielen Dingen ist das so. Ich meine, die meisten von uns, die mit Computern zu tun haben, müssten wohl zugeben, dass sie nicht wirklich wissen, was da passiert mit dieser Maschine. Ja? Also man erkennt und versteht, wie es ist mit Software, mit Hardware und so weiter, aber im Letzten versteht man es auch nicht so ganz. Ja? Aber das ist nur so ein Beispiel. Es ist auch in der Physik so, zum Beispiel die Quantenmechanik, das gehört zum Schwierigsten in der Physik, und da wurde auch schon von wirklich Fachleuten gesagt, wenn jemand sagt, er habe die Quantenmechanik, die Quantenphysik verstanden, dann hat er bewiesen, dass er sie nicht verstanden hat. Und zwar, es geht um Dinge, die man sich gar nicht vorstellen kann. Und trotzdem kann man damit arbeiten, kann rechnen und so weiter und es gibt nützliche Ergebnisse, aber draus kommen, das kann keiner. Und Sie können auch irgendeinen Physiker fragen, ein Elektron. Ja, ja, genau, da kann er genau sagen, welche Ladung und so weiter. Aber was ist genau ein Elektron? Das wissen wir auch nicht. Niemand weiß, was ein Elektron wirklich ist. Ja? Aber man kann damit arbeiten und darüber nachdenken und sogar noch mehr anstellen. Aber eben, Erkenntnis ist nicht so, dass man etwas bis ins Letzte begreift, aber doch, dass man eben versteht. Nein. Ja, und so ist es eben auch mit biblischer Erkenntnis. Es ist eben nicht so, dass wir den Eindruck haben müssen, wir verstehen alles bis ins Letzte. Und trotzdem kann man es verstehen. Und es ist auch so, das Herz, der Zuneigung zum Herrn, kann eigentlich mehr erfassen, als was der Verstand erfassen kann. Und das sehen wir sehr schön in einem Beispiel aus Johannes 11, das ich zur Illustration zeigen möchte. Der Herr Jesus erklärt dort im Zusammenhang mit dem Tod von Lazarus, er sagt in Kapitel 11, Vers 25, Jesus sprach zu ihr, zu einer der Schwestern von Lazarus, nämlich zu Martha. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du dies? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Messias, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Was der Herr Jesus ihr gesagt hat, das hat sie garantiert nicht verstanden, in der Tiefe. Aber doch irgendwie hat sie es mit dem Herzen aufgefasst. Und zwar ist es nämlich so, der Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und er erklärte, es gibt zwei Gruppen. Wer an mich glaubt, ein Durativ, wer fortdauernd glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Das bezieht sich auf die Gläubigen, die an den Herrn Jesus glauben. Und auch wenn sie sterben müssen, sie werden einmal auferstehen, weil der Herr Jesus die Auferstehung ist. Aber es gibt eine zweite Gruppe. Und jeder, der da lebt, fortdauernd lebt, und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Das bezieht sich auf die letzte Generation der Gemeinde, die nicht sterben wird. Die wird leben und den Tod gar nie sehen, wenn der Herr Jesus zur Entrückung kommt. Weil der Herr Jesus eben nicht nur die Auferstehung ist, sondern er ist auch das Leben. Das sind zwei Dinge. Ja? Das hat sie garantiert nicht begriffen, denn das war ja ganz neu und erst in den Briefen des Apostels Paulus wird das noch weiter ausgeführt. Zum Beispiel in 1. Korinther 15, 51 und folgende. Aber sie sagt, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist. Sie hat einfach geglaubt, was er sagt und sie hat das aufgenommen und mit dem Herzen erfasst, aber eben, es hat ihre Kenntnis überstiegen. Und so ist das eigentlich ganz normal und allgemein. Wir erkennen Dinge, aber es übersteigt andauernd unsere Erkenntnis. Und so auch die Liebe des Herrn Jesus, diese völlige Hingabe ins Gericht Gottes, den höchsten Preis zu bezahlen, das ist die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Und wenn wir das eben so aufnehmen in unseren Herzen, dann führt das dazu, damit ihr erfüllt sein möget zu der ganzen Fülle Gottes.
Sie hörten soeben von Roger Libi den zweiten Teil des Themas Der Brief an die Epheser, Kapitel 3, Vers 1 bis Kapitel 4, Vers 16. Dritter Hauptteil.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Den dritten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.